Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Willkommen zurück im Kulturkiosk. Die heutige Folge kann gar nicht langweilig werden, denn heute bei mir im Studio zu Gast ist Andreas Schießler. Er beschäftigt sich hauptberuflich mit dem Thema Kommunikation. Also ich nehme an, dass du gerne und viel redest.
Ja, schon.
Hoffe ich. Wir sprechen heute über sein Format, das Gespräch. Auch hat er eine Clowns-Ausbildung im Gepäck. Meine allererste Frage an dich. Also erstmal hallo.
Hi.
Wieso findest du es wichtig, offen zu kommunizieren, was einen bewegt oder einen bedrückt?
Das ist ja schon voll die krasse Einstiegsfrage.
Ja. Gleich mal ein bisschen philosophieren am Anfang.
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass es grundsätzlich möglich ist, über alles zu reden. Und dass es auch wichtig ist, über Themen, die einen freuen, aber auch Themen, die auch mal Leid bedeuten, anzusprechen, weil sie einfach zum Leben gehören. Und ich denke, also ich erlebe es auch in der Arbeit, dass das ganz viel Wohltun sorgt, wenn einfach auch jemand da ist, der zuhört. Also es ist einfach Gespräche, das ist die absolute Oberkulturtechnik, also so verständigen wir uns.
So wie wir hier.
Ja.
Kannst du uns kurz nochmal sagen, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist und was du beruflich machst?
Mhm. Also ich bin der Andreas Richard Schießler. Das Richard ist ein wichtiger Teil, da findet man mich zum Beispiel im Internet, Andreas Richard Schießler, weil ich habe vor 3 Jahren meinen Mann geheiratet, der heißt auch Andreas und wir heißen beide Andreas Schießler und bei mir ist dieses Richard drin und das ist wichtig anzugeben, weil sonst landet man vielleicht nicht bei mir, sondern bei einem Bestatter.
Oh. So,
ja. Oh. Ja, ich sage immer, wenn man Andreas Richard Schießler eingibt oder Andreas Schießler, landet man entweder bei mir als Clown oder bei einem Bestatter. Also da muss man ein bisschen schauen, ja.
Ich glaube, ich habe einfach, ich habe dich schon gegoogelt, ist ja nicht kein Geheimnis, aber ich habe halt immer schon gleich was dazu geschrieben, ob jetzt Clown oder VHS oder Kultur oder so und dann ging das schon.
Aber die Frage war, wer bin ich, gell?
Genau.
Also ich bin der Andreas Richard Schießler, bin 34, komme aus Schwandorf, da wohne ich jetzt seit einem Jahr. Davor habe ich in Amberg gewohnt und davor 15 Jahre in Mittelfranken, also ich bin jetzt schon relativ lang von daheim ausgezogen mit 17 und habe Heilerziehungspfleger gelernt, also ich bin in den sozialen Bereich eingestiegen mit 15, damals schon bei Praktika im Altenheim, wollte auch früher gerne mal Schauspieler werden. Hat die Mama gesagt, das machst du nicht, du machst was Gescheites.
Was Gescheites, genau, einen richtigen Job.
Hab dann Heilerziehungspfleger gelernt, hab da in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet und jetzt in den letzten 8, das glaube ich werden es bald 9 Jahren, im psychiatrischen Bereich. Also sowohl im offenen als auch im geschlossenen psychiatrischen Bereich, das waren Wohngruppen und jetzt aktuell bei einer psychosozialen Krisenhilfe, eine bayernweite, ja genau. In dem ganzen Zeitraum habe ich auch eine Clownausbildung gemacht, 3 Jahre. Also dieser Schauspielwunsch hat mich nicht loslassen und irgendwann habe ich dann mein HEP gehabt und habe dann noch die Clownausbildung berufsbegleitend gemacht.
Ja, wenn wir schon dabei sind, deine Clowns-Ausbildung, hilft die dir in deinem Beruf?
Die hilft mir sowohl beruflich als auch im Leben. Also für mich verkörpert der Clown den Menschen und zwar die ganze breite Palette vom Menschlichsein. Und durch die Ausbildung fällt es mir jetzt beispielsweise leichter, erst einmal auch ein bisschen mit Distanz auf was zu blicken. Also auch erst einmal ein Stück weit diesen Punkt zu machen, zu gucken, was passiert im Gegenüber, ein Stück weit was das aushalten und einfach dann dieses Gefühl, das dabei hochkommt, auch wirklich anzusprechen. Also der Clown spielt aus einer unheimlichen Tiefe raus. Also der Spieler der Emotionen. Und kann die dementsprechend begleiten. Und die Ausbildung war eben auf 3 Jahre berufsbegleitend gestaffelt. Auf 1 Jahr die Grundausbildung und dann 2 Jahre die Gesundheit-Clown-Ausbildung. Also da geht es speziell darum, in Kliniken zu gehen, in Kindergärten zu gehen, in sämtliche sozialen Einrichtungen zu gehen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann oder auch diese Praktika, die wir da dort gemacht haben, ja, dass sich da was bewegt, also dass man auch lernt, wie kann man denn mit beispielsweise einem sehr schüchternen Kind umgehen oder dass man da natürlich nicht da als Ober den Hampelmann macht. Ich glaube, das ist immer so das erste Bild, das man irgendwie vom Clown hat, dass er immer total lustig ist, aber es geht auch ganz viel darum, Emotionen einfach mitzutragen.
Ja.
Also auch nicht zu verschönigen, sondern vielleicht einfach mal mit den Raum zu halten. Ja, und da die Spielweise unterscheidet sich bei Kindern, darf es auch mal schriller sein. Bei älteren Menschen jetzt mit Demenz geht es viel um Erinnerungsarbeit. Wenn auch nicht so, dann auch das Kostüm nicht ganz so schrill machen, bisschen dezenter. Und das hilft mir natürlich in meiner Arbeit, wenn ich Menschen in Krisen begleite schon. Also einfach in dem Moment wahrzunehmen, was signalisiert mir das Gegenüber, wie ist sein Körperausdruck, wie ist sein Gesichtsausdruck, wie ist seine Stimme, braucht er den Raum zum Reden oder braucht er einfach, so muss man ihm so, sagen wir mal, so einen kleinen Finger geben mit ganz einfachen Fragen. Also wirklich erstmal zum Tag, wie ist denn der Tag gestartet? Also, dass man noch gar nicht so richtig ins Thema einsteigt, weil es natürlich auch schwierig ist, sich zu öffnen. Das merkt man ganz auch.
Ja, haben auch manche Angst vor Clowns?
Ja, das hört man ganz oft. Also, wenn Leute sagen, so Clown, oh, ich habe Angst vor Clowns, dann finde ich es immer ganz spannend, weil dann der Clown ist jemand, der Emotionen trägt, aber auch mal auslöst. Und wenn jemand Angst vor Clowns hat, würde ich erstmal sagen, macht der Clown alles richtig. Es gibt natürlich unterschiedliche Spielweisen und dann denken viele natürlich an so krasse Horror-Clowns, die einfach nur die Idee haben, Leute zu erschrecken, aus irgendeiner inneren Motivation, die ich mir nicht erklären kann. Aber so die Gefühle, die da hochkommen können, die in dem Menschen drin sitzen, die können erstmal alle sein. Und dann darf es auch erstmal Angst sein. Und ein guter Clown läuft dann nicht auf jemanden zu und will, der Angst hat gerade. Also das würde ich nicht machen, da würde ich mich lieber absolut ins Eck, in den komplett anderen Raum stellen und mich einfach so ganz klein machen und hoffen, dass man jetzt mich auch nicht sieht vielleicht oder so. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ja ein bisschen durch die Filme und Serien oder sowas, so ein bisschen fließt es ja mit rein, dass man vielleicht Angst vor Clowns hat oder so.
Ja.
Weil klar, wenn man vielleicht noch nie Berührungspunkte mit jemandem hatte, der in einem Clownskostüm steckt und dann sieht man irgendeinen Film, wo ein Clown einfach ganz böse ist. Ja, kann sich natürlich sowas breit machen, so ein Gefühl.
Ja. Also ich muss sagen, die Clownausbildung hat mich einmal komplett umgekrempelt. Ich bin so froh, dass ich die gemacht habe. Weil es einfach viel Emotionsarbeit ist, auch viel Schauspieltechniken hat man da gelernt, eine Rolle sich aneignen. Tolle Gemeinschaft war das auch dort. Wir haben so Fortbildungen gemacht, die gingen 5 Tage, das hieß der Narr und der Tod. Da ging es dann mal nur ums Sterben, also wie ist der Clown gegenüber dem Tod. Also da haben wir ganz schöne und intensive Momente erlebt auch. So geht natürlich viel über auch Meditationen und Fantasiereisen. Ja.
Das ist tiefgründiger, als man vielleicht anfangs glaubt.
Ja, ich versuche es mal kurz zu erklären. Wir hatten erst so 3 Meditationen, so für uns, einfach um unserer eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Und dann haben wir den Clown mit reingeholt. So. Und jeder hatte für sich so ein Sinnbild für den Tod. In meinem Kopf war das so ein ganz dürrer Ast, der auf dem Teerboden liegt. Das war so mein Sinnbild. Das habe ich als Anker genommen, um in so auch mal in die Rolle des Todes reinzuschlüpfen zum Beispiel. Und dann musste einer aus der Klasse an die Rückwand der Bühne gehen. Also das war in der Turnhalle, er war an die Rückwand der Bühne. Und den Tod machen und der stand einfach nur da. Also der stand da und hat einfach nach vorne geschaut und dann kam der Clown rein und der Tod hat den Clown eigentlich die ganze Zeit beobachtet. Also der ist ja allgegenwärtig, also das war so die Darstellung der Allgegenwärtigkeit. Und dann ging es natürlich darum, was passiert, wenn der Clown auf einmal merkt, dass da nur irgendwie was ist. Und dann dreht er sich mal um. Und die Reaktionen, die von den unterschiedlichen Schülern kommen, die anderen merken dann und da spielen dann diese Angst aus, oh mein Gott, und werden da total hysterisch und müssen da noch total und geraten voll ins Chaos, was dann schon wieder total lustig ist, weil sie es so übertreiben. Die andere hat schon einen Lippenstift rausgeholt und hat sich noch geschminkt, weil die muss ja schon gut ausschauen. Also das sind ja die unterschiedlichen Reaktionen, also was ja so ganz tief raus irgendwie auch kommen ist in dem Moment. Also es war schon sehr spannend.
Was hast du denn gemacht? Weißt du das noch?
Meine erste Reaktion war, also der Tod hat sich dann nach einer Weile auch auf einen zubewegt, so langsam. Mhm. Irgendwann kommt er einfach. Und ich bin dann schon immer erst ein bisschen ausgewichen und habe dann irgendwann meine Jacke ausgezogen, weil der Tod hat blöderweise seine Füße nicht richtig gehoben und habe sie dann einfach so zwischen uns hingestellt und habe mir gedacht, habe nur mal so eine Barriere aufgebaut. Also eher noch so ein, ich will jetzt noch nicht. Das wäre jetzt so das dahinter. Nee, jetzt halt nicht. Also. Und dann hat mich der Tod irgendwann berührt in diesem Spiel. Und dann habe ich aber auch, wenn man in dieser Rolle ist so stark, dann spürt man so eine Energie. Und ich habe dann voll den Sog gehabt. Ich bin dem Tod dann am Ende in die Arme gefallen. Mhm. Also dann auch wirklich dieses bewusste Loslassen. Das war ein sehr spannender Moment. Ja. Jetzt halt während dieser fünftägigen Fortbildung. Das war schon echt spannend, ja.
Okay, das ist krass.
Könnt ihr noch mehr erzählen?
Ja, ja, ich glaube,
da sind wir schon voll bei den krassen Themen.
Ja, voll und Tod und Verderben, ja, und hier. Ja. Ja, aber irgendwie gehört ja zum Leben dazu. Ja. Also.
Und das ist jetzt, um das nochmal in den Rahmen zu bringen, wenn jetzt auf mich jemand zukommt, der gerade jemanden verloren hat, ist, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, was diese Auseinandersetzung, die ich in der Ausbildung mit diesem Tod gehabt habe, in der Art und Weise, mir hilft, wenn jetzt da jemand kommt. Weil erstmal alles, was der gerade durchmacht und fühlt und an Emotionen kommt, erstmal in Ordnung ist. Manchmal lacht man auch in solchen Situationen. Das ist also, dass einfach irgendwie, sei es, lass uns Freude, Tränen aufgrund von einer Erlösung sein oder vielleicht einfach, weil man jemanden jahrelang pflegt hat und dann stirbt der und dann fällt erstmal so eine so ein Ballast ab und das ist eine Erleichterung. Ja. Also, und das glaube ich, ist für viele manchmal schwer, das in unterschiedlichen Situationen einfach unterschiedliche Emotionen auftreten können, dass das natürlich in unserem Kopf sehr auch vorgefertigt ist, was da sein muss, sollte.
Ja. Ja, oder es wird dir halt auch von der Gesellschaft, allgemein jetzt Gesellschaft, irgendwie suggeriert, du musst jetzt so und so reagieren, wenn ein Mensch gestorben ist oder wenn das oder das passiert. Mhm. Aber
es gibt Beerdigungsclowns.
Ah, ja. Das also, wusste ich gar nicht.
Also ich habe in meiner Vorstellung, wäre das sowas auf meiner To-Do-List, das könnte ich mir mal vorstellen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr so aktiv als Clown unterwegs. Ich habe ihn eher so gefressen und nutzen halt in meinen Projekten oder in meiner Arbeit quasi. Mhm. Also der ist einfach da, der hat mich einmal ummodelt. Aber so die Vorstellung auf einer Beerdigung, das klingt erstmal total crazy.
Ja, klar, aber alle wahrscheinlich denken, der ist dann da und macht Quatsch.
Spinnt ja, also ja, wahrscheinlich schon, jetzt spinnt der, da kann doch keiner auf der Beerdigung einen Clown schicken. Ich glaube, wenn der Clown auf der Beerdigung ist, dann ist der Verstorbene und die Familie schon mal nicht überrascht, weil die werden das organisiert haben. Also man taucht ja nicht einfach auf, so,
das ist schon mal der erste Punkt. Ja, ich bin jetzt da. Ja, das wär wirklich komisch.
Ja, besten noch aus dem Grab raus. Ja, aber ich mal mir da so ein Bild aus. Natürlich sehr dezent geschminkt und nicht rumlaufend. Ich meine, es sind häufig auch Kinder da, da hätte er eine super Funktion, auch das ein bisschen zu begleiten. Und häufig wirft man ja ins Grab oder dort, wo die Urne ist, nochmal Blumen oder nochmal Rosenblätter rein. Und dann auch so dieser Akt, wenn der Clown dann dran ist und der hat in der einen Hand, in der linken Hand 10 bunte Heliumluftballons und in der rechten Hand die Rosen und stellt sich dahin und überlegt kurz und schmeißt die Rosen rein und merkt aber dann, schaut nach oben, das waren die Luftballons und jetzt hat er die Luftballons geschmissen anstatt die Rosen ins Grab und dieses Bild, das dann entsteht, wenn diese bunten Luftballons hochfliegen, ich finde, das ist schön.
Ich glaube, das kommt halt immer drauf an, wenn die Familienangehörigen sagen oder auch vorher das irgendwie besprochen haben, wenn man weiß, dass dass jemand krank ist und dass er demnächst stirbt und sagt, ich möchte das auf meiner Beerdigung, dann kann ich mir das schon ganz schön vorstellen. Mhm. Vielleicht so, ich meine, es ist ja ein trauriges Event und dadurch wird es ja nicht trauriger, besser, glücklicher. Ich glaube, das bleibt dann schon traurig, aber.
Also es ist, geht, glaube ich, eher so darum, auch, wenn wir jetzt hier drüber reden, diese Möglichkeiten zu sehen, was alles möglich ist. Also ich bin jetzt nicht scharf auf Beerdigungen. Also das ist nicht jetzt so was, was man so gern hat. Also ich jetzt ist schon immer, die Stimmung ist schwer. Es ist ein ganzer Klops an schwerer Stimmung.
Ja.
Danach wird es wieder ein wenig lockerer. Also das, aber so jetzt mal um dieses Clownsein vielleicht auch nochmal in diese Fantasie von diesen Ballons versehentlich werfen und die steigen nach oben. Ich finde dieses Bild einfach schön und da wären natürlich noch andere Sachen möglich. Auch. Und das ist natürlich eine sehr ruhige Spielweise in so einer Situation. Ja.
Interessant.
Ja, ist alles nur meine Fantasie.
Noch.
Noch vielleicht, ja.
Genau. Jetzt zu deinem Format. Mhm. Da bist du nicht als Clown unterwegs, sondern einfach als du, würde ich jetzt mal sagen. Das Gespräch heißt es. Mhm. Und das soll also eine Plattform für Geschichten und Erfahrungen bieten.
Mhm.
So wie ich das jetzt einfach so
verstanden
habe.
Ich bin froh, wenn ich höre, wie das ankommt, dass man das rausfindet.
Genau, aber du kannst es natürlich auf jeden Fall nochmal beschreiben, was es ist und beziehungsweise welche Geschichten erzählt werden sollen.
Mhm. Also ich habe vor, glaube ich, gut einem Jahr angefangen, dieses Projekt, das Gespräch konkreter und gezielter anzugehen. Und die Idee ist schon, also 2021 habe ich schon gern Texte geschrieben über das Leben und auch damals habe ich das Rückenwind genannt und so Wesen, Architektur und all das so Zeug und habe mir jetzt im letzten Jahr mehr Gedanken gemacht, wie ich das, was ich da transportieren will, jetzt in der Gesellschaft auch ein wenig umsetzen kann. Und zwar, dass einfach man sieht, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe gibt, dass das Leben bunt ist, dass, wie wir es gerade gehabt haben, Emotionen in unterschiedlichsten Formen auftauchen. Dafür möchte ich einfach eine Plattform schaffen, die Menschen einlädt, das ist ganz wichtig, ihre Geschichte zu erzählen. Also das können eigentlich sämtliche, sage ich mal, Lebensgeschichten oder Erlebnisse sein, die jemand erlebt hat, so von positiven Sachen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die immer ein wenig extra hervorhebt, weil sonst ist man schnell bei so Themen wie Trauer und Trauma und Suizid und da. Also geht auch um Lebenswege, wie sich ein Mensch entscheidet, sein Leben zu leben, vielleicht welche Voraussetzungen er gehabt hat und wie er sich dann was aufgebaut hat oder wie er sich für eine Beziehung, Liebesbeziehung entschieden hat und vielleicht schon 60 Jahre verheiratet ist. Also es gibt ja so tolle Lebensgeschichten. Aber natürlich zu den ganzen Positiven auch die schweren Sachen, die einfach im Leben, in jedem Leben mal kommen, dass man mal jemanden begegnet oder selbst Depressionen hat oder jemanden begegnet, der Depressionen hat oder Suizidgedanken, dass man auf einmal krank wird. Dass das Kind auf einmal krank wird. Da gibt es eigentlich eine ganze breite Palette. Also das könnte man jetzt ganz viel aufzählen. Genau, ich habe jetzt auf meiner Homepage eben auch beschrieben, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Geschichten zu erzählen. Das eine ist eine 90-minütige Dialogveranstaltung, die wird von mir moderiert und findet in einem örtlichen Café statt. Es werden so 35 Zuschauer oder zuhörende Personen erwartet mit und die sitzen alle im Café ganz normal an ihren Tischen, können speisen, können trinken und dann würde es um 18 Uhr, jetzt glaube ich, muss ich es doch sagen, also am 19. Juni.
Okay, ja, gut.
Sagen wir so, am 19. Juni um 18 Uhr ist die erste Veranstaltung von Das Gespräch mit dem Thema Plötzlich war alles anders. Also ich habe schon zwei wunderbare Gäste, die ihre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Und ich lade auf jeden Fall ein, wenn noch jemand da draußen ist, der jetzt sagt, ich habe auch eine plötzliche Lebensveränderung gehabt und ich möchte es gerne erzählen im Rahmen einer öffentlichen Dialogveranstaltung, einfach gerne mal melden. Das kann jetzt halt vielleicht noch für die kommende Veranstaltung am 19. Juni sein, aber halt natürlich auch drüber hinaus, weil dieses Thema plötzlich war alles anders, ist jetzt auch sehr offen halt auch. Es kann ja auch ein plötzlicher Berufswechsel sein, der alles verändert hat. Also das soll eben möglichst viele Perspektiven mit reinbringen. Und die Veranstaltung findet dann eben um 18 Uhr im Café Lavendels statt. Vorher müssen Tickets erworben werden. Das sage ich am besten auch noch dazu. Die kosten zwischen 10 und 15 Euro. 10 Euro, um dabei zu sein. Und alles, was man sonst noch auf diese Tickets draufzahlt, gehen an Spenden, an eine Organisation oder an einen Hilfsverein in der Gegend. Genau, und da fährt man dann auch noch, was quasi durch diesen Abend unterstützt wird. Aber wahrscheinlich die Johanniter in Schwarzenfeld.
Okay.
Genau. Ja. Also es wäre dann quasi auch die Option noch, diesen Verein oder diese Hilfsorganisation zu unterstützen.
Und sprechen die beiden, die ihre Geschichte erzählen, miteinander oder quasi nur über sich selbst und also nacheinander?
Also ich finde, es ist so eine Eigenart von einem Gespräch, auch das, was wir jetzt führen, man weiß nie, wo es hingeht. Also das ist, glaube ich, also für mich, für meine Persönlichkeit ist es immer leichter, so ein bisschen einen Spielraum zu lassen, als alles strikt zu trennen. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, die dürfen gar nicht miteinander reden und ich rede jetzt mit denen erst und dann mit denen und dann reden die miteinander, dann bin ich völlig aus dem Konzept. Deshalb, es darf, wichtig ist, dass ein offener, entspannter Gesprächskreis entsteht. Ich würde das Bild von vorhin nochmal vom Café herholen, dass wirklich die Zuhörenden an ihren Tischen sitzen und das Wichtigste eigentlich übernehmen, wenn es um die Gesprächskulturtechnik geht, und zwar das Zuhören. Also jemand, der kommt, soll sich hinsetzen können, die Augen schließen können und einfach einem Gespräch folgen können, um zu gucken, wie entwickelt sich ein Gespräch und wie geht man miteinander um. Die Gespräche werden vorbereitet durch Fragebögen, die ich mit den interessierten Leuten vorher durchgehe. Also es ist auch ganz wichtig, weil mir einfach das Wohlergehen und einfach auch die Befindlichkeiten der Teilnehmenden wichtig ist und ich einfach auch da gewisse Verantwortung habe und auch andere gewisse Verantwortungen nicht habe. Also deshalb finden Vorgespräche statt mit einem Fragebogen. Und anhand dieses Fragebogens möchte ich mir so überlegen, was könnte ich jetzt da noch wissen wollen, was interessiert mich noch, dass ich dann am Veranstaltungsabend so relativ frei so ein bisschen ein Gesprächsflow entstehen lassen kann. Also mal mehr, mal weniger vorbereitet und natürlich, wenn da zwei mit am Tisch sitzen, dann sitzen wir an einem Tisch und ich finde, da würde jetzt gerade gar nichts dagegen sprechen, wenn jetzt die sich gegenseitig auch mal was fragen. Also so ganz wichtige Grenze für mich ist, glaube ich, zu sagen, nehme ich mal Fragen aus dem Publikum mit rein. Das wäre so eine Option, die kann man mal hinzu, würde ich nicht einfach machen, das ist ganz wichtig, aber das ist das Spannende, wenn man selber so ein Projekt hat, da ich lege mich ein Stück weit fest, aber möchte auch diese Offenheit, dass wenn sich das in der Kulturlandschaft etabliert, mein Projekt, dass das regelmäßig stattfindet, dass da Interessenten kommen, dass da Zuschauer kommen, weil sie einfach auch neugierig aufs Leben sind, dass sich das auch entwickeln darf. Also weil du vorhin gesagt hast, dass der Clown jetzt damit nichts zu tun hat. Ich glaube, wenn es vielleicht sogar mal möglich sein könnte, entweder sogar einen Clown am Tisch zu haben als Gesprächspartner, oder wenn es ein bisschen um schwierigere Themen geht, vielleicht einfach mal clownesk vorab ein wenig hinzuführen. Also ich habe mir jetzt auch vor kurzem so eine Handpuppe bestellt, wo ich mir gedacht habe, das ist der Fuzzi. Es sind alles immer nur Ideen. Also das ist so Möglichkeiten, was man dazu buchen kann für mich, sodass der Fuzzi manchmal diese Themen abnimmt, die ich nicht so Bock habe zu sagen oder wo es einfach schwerfällt oder so. Also auch da ist ein wenig spielerisch halt auch mal so eine Diskussion zu machen oder so. Um ans Thema hinzuführen. Also es ist eigentlich alles offen, ob ich auch mal was vorsinge oder jemand anders was vorsingt. Ja, aber es geht vordergründig um darum, miteinander zu sprechen.
Und einfach so ein bisschen offen zu legen, dass es unterschiedliche Lebensweisen, Schicksale gibt. Und
ja,
dass man
Lebenswege
halt
und schon, also mein Fokus, auch wenn es dann mal vielleicht schwerere Themen sind, der Fokus liegt, wie bewältigt man das? Also was hilft? Und was ist wichtig im Leben? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus, der aus so einem Abend hervorgehen sollte. Also war auch, wenn da jemand auch ganz erzählt von seiner Lebensgeschichte, was er vor 20 Jahren erlebt hat, und erzählt es ganz frei, und es gehen dann 35 Leute raus und sagen, ich bin so dankbar, dass wir gesund sind. Das ist so ein wichtiges Gefühl, Dankbarkeit zu kultivieren in unserer Gesellschaft. Oder auch zu merken, vielleicht, dass, wenn man in der Nachbarschaft mal so ein wenig sich fragt, was jetzt da mit dem los ist, dass man vielleicht einfach einmal vielleicht durch so eine Veranstaltung merkt, okay, es gibt unterschiedliche Menschen. Also, dass man sich nicht so schnell Vorurteile bildet, dass man, also so ein wenig einen aufklärenden Aspekt soll das schon auch haben.
Und war dir das wichtig, dass das dann so eine öffentliche Diskussionsrunde ist und nicht nur, keine Ahnung, als Podcast oder Video oder was gibt's denn noch,
ja. Also ich habe mich vorhin jetzt schon umgeschaut, was man alles an Equipment braucht für einen Podcast. Ich habe auch schon mal sowas gekauft. Das war auch eine Idee, aber ich Kommunikation findet ein wenig auf mehr Ebenen statt und auch mit dieser Mimik und Gestik. Und ich glaube, mir war es schon wichtig, direkte Gespräche zu führen. Mhm. Also ich denke darüber schon auch nach. Jetzt haben wir ja die öffentliche Dialogveranstaltung angesprochen. Es gibt auch noch diese schriftliche Möglichkeit. Ja, genau. Also dass das wichtig, dass das ja auch erwähnt wird. Es gibt ja Menschen, die wollen, haben schon Interesse, ihre Geschichte zu erzählen, haben auch nichts gegen eine Veröffentlichung, wollen das aber anonymisiert oder pseudonymisiert. Die würden dann mit mir beispielsweise ein Interview führen. Ich würde dann ihre Lebensgeschichte pseudonymisiert oder anonymisiert schreiben und dann quasi auch auf der Homepage veröffentlichen. Also es ist auch, sage ich mal, noch ein niederschwelligeres Angebot für Menschen, die Interesse haben, ihre Geschichte zu erzählen, ja.
Ja, also die müssen auch nicht dann unbedingt auf die Bühne.
Nee. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich da schon frage, wie groß ist die Gesprächsbereitschaft. Also das ist alles ein Angebot. Das ist mir ganz wichtig. Ich biete Menschen, will es auch nicht Bühne nennen, weil wenn man sich ein Café vorstellt und es wird kein Podest geben, es wird kein großes Rampenlicht und Tamtam geben, sondern man sitzt da eigentlich an einem Tisch und es soll eine Gesprächsatmosphäre in einem Café entstehen.
Das ist auch ein bisschen zum Wohlfühlen irgendwie, oder?
Ja. Und in der Dialogveranstaltung, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe so das Gefühl, wenn es um was geht, man fragt jemanden was, dass ein Ja ist immer so selbstverständlich und ein Nein wird immer hinterfragt. Also ich glaube, ein Nein bedarf immer nochmal einer Erklärung und ein Ja ist immer willkommen. Also ich bin ja auch ein positiver Mensch, aber ich glaube, es ist wichtig, auch in so einem Gespräch, wenn dann auch mal an der Runde im Tisch zum Beispiel sagt, darüber will ich nicht so erzählen. Das kann ja auch mal sein, dass jemand sagt, ich glaube, das ist mir ein wenig zu privat, dass man dann sagt, okay, über was wollen wir reden? Oder man stellt eine andere Frage und nicht dann so, warum willst du jetzt da nicht drüber reden?
Ja, sag doch mal.
Vielleicht erzählst du es mir ja danach.
Stell dich doch nicht so an.
Eben, wenn es dann wissen, nicht so viele Leute.
Ja.
Also, das gehört für mich auch dazu, Grenzen wahrzunehmen. Also, die sind vorher besprochen, aber es kann ja auch in einem Gespräch. Es ist, wie ich schon gesagt habe, man weiß nicht, wo es hinführt. Und es darf auch jemand sagen, ich glaube, das ist mir gerade zu viel. Dann fragt, macht man eine Pause oder ist es dir lieber, dass wir einen Schluss machen?
Ja.
Also das gehört einfach mit dazu.
Man kann das ja auch nicht vorhersehen, wie sich die Person dann wirklich in dem Moment fühlt.
Ja.
Also
ich sag mal, wenn dann auch, sollten auch mal in so einem Gespräch Tränen fließen, das ist alles völlig in Ordnung. Also das gehört einfach auch mal dazu. Können auch Freudentränen sein. Aber wenn dann auch das einer Person zu viel wird, ich glaube, mir ist es wichtig, lieber ein gutes Beispiel zu sein, als einen Vortrag zu halten drüber, wie man es macht. Also ich glaube, das hat viel mit Haltung zu tun. Ich kann da schon viel auch in so einem Gesprächsabend, in so einer Veranstaltung schon erklären, wie so Kommunikationsstrukturen funktionieren und wie man miteinander telefoniert. Aber es ist nicht, das ist alles dann theoretisch und ich glaube, es ist wichtig und deshalb auch in der Öffentlichkeit auch das als Beispiel zu machen. Das kann dazu führen, dass dann auch mal sagt, jetzt machen wir mal eine Viertelstunde Pause oder wir weichen mal ab. Oder ich erzähle jetzt was. Oder möchte jemand das? Also, das ist im Publikum jetzt nicht, was sonst kommt keiner. Nee. ihr nett.
Ja. Aber das ist ja dann eigentlich auch der perfekte Raum, weil man ja in einem Café ist und da stört es ja vielleicht auch gar nicht so, wenn dann mal spontan eine Pause stattfindet. Ja. Weil wenn man halt, keine Ahnung, im Theater oder so ist und plötzlich irgendwie eine Pause passiert und man sitzt dann da und denkt sich, okay, ja, was mache ich jetzt? Aber gucke ich jetzt kurz auf mein Handy? Aber in einem Café, ich meine, du hast ja wahrscheinlich trotzdem jemanden als Begleitung dabei, die meisten wahrscheinlich, vielleicht kommen auch Leute allein, ist ja auch okay. Mhm. Aber dann kann man einfach sagen, okay, ich bin ja jetzt trotzdem in einem Café und dann ist es halt mal so.
Ja, also ich denke, dass das schon von der Atmosphäre her einfach auch eher dazu einlädt und weil es halt eben nicht so geskriptet ist. Also das ist trotzdem relativ offen.
Ja,
Vorbereitung. Was es für mich auch so spannend macht auch irgendwie. Das ist schon auch, also da dachte man schon, muss man schon mutig sein, so einfach drauf los und so.
Natürlich. Aber ich meine, Vorbereitung ist schon irgendwie wichtig. So ganz spontan, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Vor allem, wenn man halt die Menschen noch nicht so richtig kennt. Also Vorgespräche, glaube ich, sind schon wichtig, um die Leute erstmal kennenzulernen, würde ich auch sagen. Ja.
Also das ist mir sehr wichtig. Also da kriegen die erst das Gefühl für mich auch und ich kriege ein Gefühl für die. Und letztendlich, wenn sich jetzt Menschen anmelden oder interessiert sind, ich sammle oder gerade ist es alles noch, dass ich einen Pool brauche an Gesprächspartnern. Ich kann jetzt die erste Veranstaltung machen, ich könnte jetzt auch schon eine zweite machen. Mir war das jetzt wichtig, dass ich einen Pool an Gesprächspartnern habe, damit das eben keine Eintagsfliege wird. Also dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen und ich würde einfach gern das, ich habe mal immer gedacht, so Gespräche sind das A und O und deshalb findet es immer April und Oktober statt.
Das ist also, ja witzig. Ja,
so glaube ich, wird es dann sein. Also man könnte, jetzt ist die erste im Juni, Auftaktveranstaltung, olé. Und dann kann man vielleicht im Oktober schon mit der nächsten rechnen. Aber es geht natürlich auch immer ein bisschen drum, wie viel Interessierte da sind, wie kann man so Hemmschwellen abbauen halt auch. Also das ist alles kein Muss, wie gesagt, das Angebot und man kann mal nachfragen. Gestern erst ein Gespräch geführt, nee, sie ist ja so nichts für mich. Also die war schon interessiert, auch die möchte auch unbedingt da zu den Veranstaltungen kommen. Selber aber eher nett und das ist für mich überhaupt kein Problem.
Na klar.
Also ist völlig in Ordnung, aber ich denke, es gibt Menschen, die haben Erfahrungen. Und für mich ist das, was in der Gesellschaft da an Erfahrung da ist, auch mit schweren Sachen umzugehen oder zu zeigen, hey, ich habe mir mein Leben so gestaltet und ich habe das so gemacht und ich bin ausgewandert und komme einmal im Jahr wieder nach Schwandorf oder keine Ahnung woher. Das ist ein Erfahrungsschatz und ein Wissensschatz, den wenn man nicht teilt, geht er irgendwo unter. Und der kann anderen Menschen helfen oder der kann anderen Menschen Mut machen, auch zu sagen, okay, jetzt mache ich so ganz banale Beispiele, jetzt glaube ich, möchte ich mir auch mal wieder meine Fingernägel lackieren. Zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man da manches ein bisschen enttabuisieren kann, ein bisschen Mut fördern kann und Lust am Leben auch vor allem. Also es ist schon, ich finde es immer selber so krass, wenn es dann trotzdem um so schwere Themen geht, dass es ja trotzdem irgendwie, jetzt reden wir über Lust am Leben und über Freude und über sich was, also wie das zusammenhängt. Ich finde das immer sehr faszinierend irgendwie.
Aber wie du schon sagst, Themen, die vielleicht noch in der Gesellschaft als Tabuthema oder sowas gelten. Welche Themen, sagst du denn, müssten eigentlich viel mehr offen kommuniziert werden? Weil ich habe auch schon das Gefühl, dass man vor allem auch auf Social Media oder sowas, dass manche Leute irgendwas ansprechen, zum Beispiel eine Mutter, die sagt, sie findet es kacke, Mutter zu sein, weil es einfach anstrengend ist. Sie liebt ihre Kinder, aber sie findet halt die Rolle schlimm. Und dann kommen Leute, die sagen, super, dass du darüber sprichst, aber es gibt ja auch viel Hass. Aber findest du es trotzdem wichtig, also du jetzt persönlich, dass man solche Themen kommuniziert? Oder muss man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen selbst schützen vor der Kritik oder vor dem Hass?
Ich denke, es ist wichtig, dass man es kommuniziert. Und gleichzeitig ist es wichtig zu schauen, mit wem rede ich über solche Themen. Also ich denke, ich bin jetzt so bei Social Media gerade, wenn ich sowas, wie jetzt das Beispiel, dass die Rolle der Mutter oder eine ganz neue Lebensrolle zu kriegen, dass das ultra anstrengend ist. Also ich kann mir das total vorstellen, das kann einen echt auch an die Grenzen, also es treibt dann auch an die Grenzen. Aber, jetzt wenn natürlich ich das beispielsweise auf Social Media Teil in der kompletten Masse, da werden dann viele sagen, ey, das geht gar nicht und das arme Kind und dann geht's ja schon los. Und ich glaube, da tut man sich selber keinen Gefallen, weil man supportet sich selber nicht damit. Also man bleibt eher an den negativen Kommentaren irgendwie hängen, neben den tausend guten. Also ich glaube, es ist wichtig, den Raum aufzumachen, drüber zu reden und zu schauen, wo mache ich das. Da gibt's, es gibt ja auch, es gibt Beratungsstellen, es gibt Telefonanbieter, Telefonseelsorge, Krisendienste. Also es gibt Möglichkeiten, einfach mal diesen Raum aufzumachen. Ich glaube, das entlastet einen mehr, das einfach auch mal zu sagen, wenn das zu viel wird, beispielsweise mit dem Kind. Jetzt hast du mich noch nach Themen gefragt, auch was so wichtig wäre, gell? So,
so Tabuthemen. Also ich finde manchmal, ich sehe das schon so teilweise so. Klar, Social Media ist manchmal unglaublich ätzend. Also von den, also weil Leute sich einfach irgendwie trauen, jeden Scheiß von sich zu geben, zu kommentieren, wie auch immer, Hass zu verbreiten. Andererseits finde ich es auch wirklich gut, dass Leute einfach sich dann hinstellen und sagen, ich rede jetzt einfach über meine Probleme oder auch über Krankheiten. Manche reden über Krankheiten, die man vielleicht noch nie gehört hat. Und da ist das ja irgendwie schon eine gute Plattform, einfach mal darauf aufmerksam zu machen. Keine Ahnung, einfach ein bisschen, man muss ja irgendwie auch in der Gesellschaft manchmal auch einfach laut sein oder auch in der queeren Community, wenn Leute sagen, ja, was habt ihr denn, warum müsst ihr denn auf CSD gehen, das braucht man doch gar nicht, das lebt euch doch einfach rein. Nee, das ist wichtig, also es ist einfach wichtig, dass man sichtbar ist und ich glaube, auf Instagram und Co. ist das manchmal auch einfach gut, aber wie, es gibt ja noch diese Themen, die so richtig tabu behaftet sind irgendwie, weiß ich nicht.
Zu diesen Auftreten im Instagram, also ich finde das auch wichtig, dass, also es ist mega auch, also viele Leute, kann ich mir vorstellen, die denken sich, was ist denn mit mir los und dann sehen die da was und fühlen sich auf einmal abgeholt. Also es ist auf jeden Fall auch ein Riesenvorteil. Viele Leute, das ist ja auch dieses, viele Leute werden motiviert dann auch vielleicht mal zum Arzt zu gehen oder vielleicht auch mal sich Hilfe zu holen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Man hat halt eben diese ganze breite Masse. Das ist Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, nochmal ein Grund, warum ich Social Media ein bisschen dezent nutze. Man könnte, also natürlich beschäftigt man sich hier was mit Content. Also wenn ich so das Wort schon höre, ich denke mir so, jetzt muss ich mich da auseinandersetzen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber lieber zeige ich mich während einer Abendveranstaltung bei Das Gespräch auch mal verletzlich und mache das dort im Echt, also in dieser kleinen Runde, als irgendwie ganz öffentlich dann und kriege dann noch, jetzt stell dich nicht so an oder keine Ahnung, mir ist viel schlimmer das passiert. Also das will man dann nämlich nicht hören. Ja. Und ich glaube, ich finde es, würde die Leute auch motivieren, dass wenn die da drüber nachdenken, solche Inhalte auch zu teilen, drüber, auf die Beweggründe ein bisschen zu reflektieren, warum möchte ich das machen? Also möchte ich einfach andere Mut machen oder möchte ich mich jetzt zeigen? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Weil ich erlebe es oft und wahrscheinlich spielt es mir der Algorithmus auch rein. Ich habe irgendwie so das Problem dann, wenn Leute jetzt beispielsweise über Krankheitsbild reden und das finde ich super und nach einem halben Jahr geht es eigentlich nur noch, dass sie sich für jedes schlechte Kommentar, das sie gekriegt haben, noch irgendwie in so eine Rechtfertigung reingehen. Also, dass man auch diesen Fokus nicht verschiebt, sondern ich bin hier, um aufzuklären und mein Krankheitsbild zu zeigen, wie ich damit lebe, wie ich damit klarkomme und nicht nach einem halben Jahr Content draus machen, was der unter meinem Bild geschrieben hat, wie übergewichtig ich zum Beispiel bin oder wie hässlich oder wie ich ausschaue und dann da mich drauf Bezug nehmen. Also, da hat sich auf einmal für mich in meiner Wahrnehmung das die Ursprungsidee ein wenig verschoben. Also das fände ich ganz wichtig. Wenn jemand das macht, ja, ein bisschen eisern sein vielleicht, aber wenn es nicht leicht ist, zu gucken, wo kann ich denn diese Belastung von negativen Kommentaren loswerden, also wirklich lieber dann mit Freunden reden, vielleicht die Kommentarfunktion ausschalten. Also,
das ist und, ja auch eine Möglichkeit, ja.
Genau, das ist mir noch eingefallen zum Thema Content. Content und Kritik. Und Themen, über die es zu reden gilt oder soll, über die man reden sollte. Ich mache gern Comedy, also auch in der Vergangenheit habe ich das mehr gemacht, auch komische Texte zu schreiben, und ich habe mal mein Outing auch auf in der Kabarettakademie dargestellt, und so wie das so war, wie ich mich geoutet habe. Ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr gutes Outing gehabt und habe das dann auf der Bühne dargestellt, also ich fand's lustig, die anderen haben auch gelacht, und dann war da eine drin, das Thema ist schon so ausgelutscht quasi, also es ist schon altes Thema Homosexualität, also das war halt so ihr, das ist schon so akzeptiert. Jetzt ist sie selber nicht homosexuell gewesen, und ich bin in der Szene unterwegs gewesen, und ich kann sagen, nee, selbst das noch nicht. Also wie lange so eine Akzeptanz Zeit braucht, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man nicht, also ist vielleicht schwenkt ein wenig vom Thema ab, aber nicht so drauf beharren, dass etwas gleich akzeptiert wird, sondern das sieht man mal in dem Beispiel, wie lange so Homosexualität schon Thema ist und wofür da gekämpft wird, und dann geht man auf die Straße. Hab auch schon von Freunden gehört, die im Park spazieren waren, und jetzt sage ich mal, ich nehme jetzt mal diese krassen normalen Worte, die haben sich wie ein normales Pärchen aufgeführt, so, also wie jeder, und haben sie kurz die Hand gehalten, und dann am Vorbeilaufen sind schon andere vorbeigelaufen, sind umgedreht und haben denen Feuerzeuge hinterhergeschmissen, blöde Sprüche geklopft, und das ist noch kein 5 Jahre her. Also ich, wenn überhaupt, in meinem Familienkreis auch jemand, der homophob angegriffen worden ist. Also es ist schon echt auch übel gewesen mit letztendlich dann hinterrücks angegriffen, und einer davon hat einen Schädelbasisbruch gehabt. Also diese Menschen müssen damit klarkommen, wieder vorzugehen. Die haben auf einmal Ängste, vorzugehen. Also das sind richtig krasse Geschichten. Und wenn man dann eben jetzt wie in dem Beispiel so sagt, ja, das ist dann irgendwie, die sollen es halt einfach machen, und es ist doch in Ordnung. Also es ist schön, wenn jemand da das gut findet auch. Also das letztendlich, wenn jemand, die können ja das schon machen, ich will halt damit nicht so viel zu tun haben, der sagt ja so zwei Sachen. Ich will mich nicht mehr dafür mit beschäftigen und dafür jetzt einsetzen und nicht mehr Meinung sagen, aber ich finde es okay. Also es ist irgendwie auch so eine ganze Bandbreite zwischen, das ist okay, du kannst machen, was du willst, aber ich muss auch nicht so viel damit zu tun haben. Also irgendwie.
Ja.
Deshalb ist es, glaube ich, da wichtig, über Homosexualität oder über das Thema Queer zu reden. Ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr in der Szene zum Beispiel gewesen. Ich finde, dass durch das Wort Queer ist wirklich queerer geworden. Ich war jetzt beim letzten CSD in Nürnberg und fand, das war jetzt richtig bunt. Schön, farbenfroh, bunt. Da waren irgendwie alle da. Also da gab es irgendwie keinen Unterschied. Das hat mir schon gefallen. Ich glaube, so Identität ist ein sehr wichtiges Thema, über das man reden könnte. Da hoffe ich tatsächlich, würde ich gerne offen hier sagen, ich selber bin Transpersonen begegnet, aber so richtig mal ein Gespräch geführt habe ich noch nicht. Also ein Gespräch heißt für mich nicht zwischen Tür und Angel, sondern ich würde gerne da mal fragen.
Auch so ein bisschen tiefer reingehen.
Wie fühlt man sich da? Ja, und das generell dürfen sich da Leute, die das jetzt hören, angesprochen fühlen, sich einfach mal zu melden. Sei es jetzt vielleicht auch jemand Lust, in der Dialogveranstaltung auch über das Trans-Thema zu reden, weil ich glaube, das sind einfach in der Gesellschaft noch viele Fragen. Wie ist denn das? Also vielleicht auch manchmal total banale Fragen. Also ich würde einer Person, die jetzt da vor mir sitzt, auch sagen, ich glaube, ich bin da total unbeholfen, und ich würde einfach mal mutig drauf losfragen, und du darfst mir sagen, wenn da irgendwie gerade was nicht so gepasst hat. Also diese Offenheit irgendwie erstmal klar machen. Also in dem Moment schaffe ich einen Gesprächsrahmen. Also ich setze mich hier also nicht hin als super Experte, und ich kann damit total umgehen. Also auch wenn ich viel rede und kommuniziere an meiner Arbeit und so und mich da auch Kommunikationspsychologie studiere, natürlich falle ich auch in diese, also ich drehe in Fettnäpfchen rein, also so ambivalent wie der Mensch halt ist, gell? Aber einfach auch diesen Gesprächsrahmen zu schaffen, ich bin da noch unbeholfen. Ich bin selber schwul, war viel in der Szene unterwegs, die Szene hat sich verändert. Thema Trans ist oder queer oder ist sehr groß worden und ich habe da noch nicht so die Möglichkeit gehabt. Wenn man mal fortgeht, ja, wir retten dann schon an der Bar vielleicht einmal mit jemandem. Also so einfach mal, ja. Also es ist ein Stück weit, jetzt bin ich voll im Redeflow. Was für eine Frage. Du bist auch noch da.
Ich bin auch noch da, hallo. Ist alles gut.
Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn es darum geht, was ich von dem Ganzen habe und warum ich das mache. Ich stelle mir vor, wenn ich mal 70 oder 80 Jahre alt bin, dass ich so viel gehört habe, so viel Erfahrung habe, so viel mir erzählt worden ist. Und das ist eigentlich so die größte Motivation in meinem Leben, weil ich glaube, das ist das, was einen letztendlich irgendwo doch am meisten bleibt. So die Erinnerungen halt auch und was man, was die Offenheit und wie sich was verändert hat und diese Neugier behalten, das ist einfach, ich sage immer, ich bin so grundneugierig und jetzt aber nicht so dieses klassische Oberpfälzer neugierig, was macht denn der Nachbar so, sondern, sondern wirklich aufs Leben und auf das dahinter. Ja. Und die das ist für mich der größte Lohn im Alter, mal wirklich viel gehört zu haben. Das ist, ja, schön. Die Vorstellung mag ich gern. Organisch haben wir einen Mund, reden zu können. Und ich glaube einfach, dass durch Gespräche eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden kann. Durch Gespräche kann Frieden entstehen. Durch Gespräche können Brücken gebaut werden, Freundschaften geschlossen werden, manche vielleicht beendet werden, wenn es sein muss. Also es passiert alles durch Sprechen.
Ja. Fängt ja auch eigentlich schon in, keine Ahnung, bei einem Streit zwischen einem Paar statt. Man merkt ja, wenn man nicht miteinander spricht, kann sich der Streit auch nicht auflösen oder diese, weiß ich nicht, Unstimmigkeit, die man vielleicht hat. Also wenn man einfach nicht sagt, was einen bedrückt, dann kann der andere auch nicht wissen,
kann
was
der
einen
nicht
bedrückt. Ja. Ja. Ich meine, das hatte ich ja auch schon. Ist irgendwas? Nein, nichts.
Alles gut. Geh bitte.
Und dann zwei Tage später kommt dann der Vorwurf, okay, was ist jetzt los hier?
Ja, du hast mich nicht angeschaut. Ja.
Ist so.
Ja. Es ist menschlich.
Es ist menschlich, ja. Genau, ich habe noch gelesen, dass du auch irgendwie eine Fachperson bei den Gesprächen dabei haben möchtest. Oder ist das, stimmt das? Oder bist du die Fachperson?
Nein, ich bin ich. Also jetzt, wenn ich es mir mal so einen Abend vorstelle, ich hätte zwei Gesprächspartner, die ihre Geschichte erzählen und dann noch eine Fachperson, die, wenn es jetzt zum Beispiel am 19. Juni ist ja das Thema, plötzlich war alles anders, eine Fachperson, das könnte jetzt ein Psychologe oder eine Psychologin sein, die dann erzählt, was macht es, was passiert bei Veränderungen, zum Beispiel das aus einer psychologischen Sicht einfach mal erklärt. Also das hätte noch diesen aufklärenden Aspekt. Sollte das in Zukunft mal einen Gesprächsabend über Liebe geben oder Liebesleben, Fragezeichen oder sowas. Und man hat hier unterschiedliche Beziehungskonstellationen, wäre natürlich zum Beispiel ein Paarberater oder Paarberaterin cool, die auf so Beziehungskonzepte eingeht. Es wäre für mich wünschenswert, einfach weil ich den aufklärenden Aspekt wichtig finde und ich meine Rollen nicht vermischen möchte. Mhm. Also das wäre nur mal eine Rolle, die würde ich einfach gern der Person abgeben. Ja. Ich glaube, Psychologen wären schon ganz cool.
Die können das, glaube ich, auch ein bisschen besser einordnen. Ich meine, wenn man dann halt die Expertise hat.
Ja.
Ja. Die können wahrscheinlich dann auch spontan irgendwas dazu sagen.
Also am 19. ist tatsächlich auch eine Fachperson da, die mit plötzlichen Lebensveränderungen zu tun hat.
Aber glaubst du, dass da vor allem Menschen mitmachen wollen, die irgendwie das Bedürfnis haben zu sprechen, aber irgendwie im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis irgendwie nicht so die Chance bekommen? Oder ist das wirklich auch wieder unterschiedlich? Die sagen, nee, ich kann auch mit meiner besten Freundin darüber reden, aber ich möchte das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen und anderen Menschen zeigen, hey, so kann es ablaufen.
Ich glaube sowohl als auch. Also ich denke schon, dass da, also es ist jetzt nicht nur eine Plattform für Leute, die sonst keine andere Plattform haben. Das, glaube ich, ist schon wichtig, einfach für die Leute, die sagen, ich kann mit meiner Geschichte, was ich erlebt habe, Wissen vielleicht verbreiten oder ein Tabuthema abbauen. Also mir fällt da jetzt ein Beispiel ein von einer Frührentnerin mit 45, ich glaube, war noch gar 50, war ich mal so im Gespräch und die ja Interesse fürs Gespräch geäußert hat, weil sie sagt, das ist belastend. Also weil man sieht ja jetzt, also sie fährt jetzt nicht im Rollstuhl rum und sie läuft ganz normal. Also warum geht denn die nicht arbeiten? Also so war wegen der O-Ton dazwischen. Da kann ich mir vorstellen, dass das gesellschaftlich schon eher mal so kritisch beäugt wird und dass die so eine Plattform nutzen würde, um das mal zu erklären, auch sei es schriftlich oder öffentliche Dialogveranstaltung. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie ist denn das soziale Umfeld? Habe ich in der Familie jemand, der das, wo natürlich Verständnis hat? Also wünsche ich jeden, dass jeder ein soziales Umfeld hat, wo er Gehör findet.
Willst du noch abschließend vielleicht sagen, warum die Menschen einfach zu dir kommen können und einfach jetzt auch teilhaben können am Gespräch? Also jetzt nicht nur die Leute, die halt selbst die Geschichten erzählen, sondern auch einfach, die einfach sich das anhören möchten.
Also ich lade jeden ein, sowohl seine Erfahrungen und seine Geschichte zu erzählen, aber auch Menschen, die sagen, mich interessiert es mal, über den Tellerrand drüber zu schauen. Ich möchte einfach mal Gespräche verfolgen, schauen, wie die laufen, mal über andere Leben was, über andere Lebensentwürfe was erfahren. Die sind alle dazu eingeladen. Ich wiederhole mal nochmal, dass am 19. Juni um 18 Uhr die erste Veranstaltung von Das Gespräch stattfindet mit dem Thema Plötzlich war alles anders. Vielleicht fühlen sich welche selber angesprochen und sagen, ich will da mal hören, was bei anderen plötzlich anders war. Vielleicht gibt es da noch jemanden, der sagt, ich habe auch Lebenssituationen erlebt, die plötzlich alles verändert haben und wollen sich noch gerne mit anklinken. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es lohnt sich, zuzuhören und zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen und das verbindet uns alle.
Ja.
So würde ich das jetzt mal sagen.
Das ist doch schön. Dann ist das doch ein Schlusswort und dann würde ich mal sagen, dann danke an alle, die bis hierhin gehört haben, zugehört
danke
haben.
Danke auch.
Danke, dass du da warst.
Ja.
Und wie immer am Ende, ich sage es immer wieder, meldet euch einfach per E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Falls ihr Kritik, Wünsche, Gastvorschläge habt. Und wir haben natürlich auch eine Instagram-Seite und machen Content. Kulturkiosk_der_Podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.